2. Könige 2, 23 bis 25, hier geht es um den Propheten Elisa. Und er ging hinauf nach Bethel, und als er den Weg hinanging, kamen kleine Knaben zur Stadt heraus und verspotteten ihn und sprachen zu ihm: Kahlkopf, komm herauf, Kahlkopf, komm herauf. Und er wandte sich um, und als er sie sah, verfluchte er sie im Namen des Herrn. Da kamen zwei Bären aus dem Weide und zerrissen 42 von den Kindern. Von da ging er auf den Berg Karmel und kehrte von da nach Samaria zurück.
Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater, und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Lasst uns noch einmal beten. Herr, nun bitten wir dich, heilige uns in der Wahrheit. Dein Wort ist die Wahrheit. Amen. Liebe Gemeinde hier vor Ort und alle, die uns jetzt an anderen Stellen begleiten, in dieser Woche hatten wir mit dem Malachi-Kreis unsere große Konferenz in Süddeutschland, nahe Karlsruhe. Und da ging es um Lektionen aus dem Leben des Propheten Elisa unter dem Motto standhaft, rätselhaft, beispielhaft. Und mir war dabei ein spannender Text zugefallen, den ich bearbeiten und auslegen musste, nämlich diese drei kurzen Verse über Elisa und die Bären. Das sind die drei Verse, die Sie jetzt auch auf Ihrem Gottesdienstzettel vor sich haben. Über diesen Bibelabschnitt hatte ich noch nie gepredigt. Und deswegen möchte ich ihn auch hier zu Hause nochmal zugänglich machen, weil ja der Apostel Paulus schreibt in 2. Timotheus 3, alle Schrift, also die gesamte Bibel, ist von Gott eingegeben und nützlich zur Lehre, zur Überführung, zur Besserung und zur Erziehung in der Gerechtigkeit. In Zavelstein, jetzt am Donnerstag, da habe ich eingangs die Hörer vorgewarnt und gesagt, ich habe die Aufgabe, euch einen Bären aufzubinden. Eigentlich sind es ja zwei. Und zwar im wahrsten Sinne des Wortes. Ich soll euch einen Text aufbinden, also auslegen, durchsichtig machen, in dem wirklich zwei leibhaftige Bären aus dem Walde eine entscheidende Rolle spielen. Nun, dieser Abschnitt zählt, wenn es nach der Bibelkritik ginge, zu den großen Skandalen der Heiligen Schrift, die man gerne heranzieht, um damit zu zeigen, seht mal, es ist doch nicht die ganze Bibel Gottes Wort. Das kann ja wohl nicht Gottes Wort und das kann ja wohl nicht Gottes Wille sein. Ich erinnere mich noch gut an diese Begegnung im Predigerseminar, damals während meiner Ausbildung mit dem damaligen Bischof der Hannoverschen Landeskirche, Horst Hirschler. Da hatten wir eine heftige Diskussion über die Frage, ist die ganze Bibel Gottes Wort oder ist sie es nicht? Und Sie können sich denken, wofür, für welche These ich eingetreten bin. Und der Bischof war sehr aggressiv gewissermaßen. Er sagte, das können Sie ja wohl nicht behaupten, dass die ganze Bibel Gottes Wort ist. Das ist doch unmöglich. Denken Sie doch nur an die Geschichte von Elisa mit den Bären, die da kommen und die Kinder umbringen. Also das kann doch bitteschön bei allem Respekt nicht Wort Gottes sein. Nun, in der Tat kann dieser Bericht den Leser auf den ersten Blick verstören. Gott will euch freundlich sein. Unmittelbar danach schrecken uns die nächsten Verse mit dieser unheimlichen Begebenheit auf. Ich lese sie nochmal. Und Elisa ging hinauf nach Bethel, und als er den Weg hinanging, kamen kleine Knaben zur Stadt heraus und verspotteten ihn und sprachen zu ihm: Kahlkopf, komm herauf, Kahlkopf, komm herauf. Und er wandte sich um, und als er sie sah, verfluchte er sie im Namen des Herrn. Da kamen zwei Bären aus dem Walde und zerrissen 42 von den Kindern. Von da an ging er auf den Berg Karmel und kehrte von da nach Samaria zurück. Ist das nicht zu hart? Passt das zusammen mit den anderen Informationen, die wir über Gott haben? Kann so etwas ein Teil der Heiligen Schrift sein? Ja, wir können die Frage noch präziser stellen. Ist Gott zu streng? Ist das wirklich der heilige, gerechte und barmherzige Gott, von dem wir hier lesen? Kann es sein, dass nur wegen ein paar Spottversen, und Sie haben es ja gesehen, Spottversen nicht mal über Gott, sondern nur über seinen Propheten, nur über seinen Diener, dass wegen ein paar Spottversen 42 Kinder von Bären schwer verwundet oder gar getötet werden? Das kann man nicht mit Sicherheit sagen, ob die nur verletzt waren schwer oder auch getötet wurden, das geht aus dem Verb nicht hervor, wirft aber das, egal, wie immer im Einzelnen, nicht einen Schatten auf alles, was wir sonst über Gott zu wissen meinen? Es sei denn, wir streichen diesen Text einfach aus der Bibel, aber dann bekommen wir ein Problem mit der Bibel. Und was ist mit Elisa? Musste er denn diese jungen Leute gleich verfluchen? Hätte er nicht erstmal versuchen können, mit ihnen zu sprechen? Es gibt einige Fragen zu klären. Und wir wollen mit Hilfe dieser Fragen versuchen, unseren Text zu entschlüsseln. Und die erste Frage lautet, und wenn Sie die Gliederung mitschreiben wollen, müssen Sie die Fragen mitschreiben. Die erste Frage lautet, nur ein bisschen Spott? Fragezeichen. Nur ein bisschen Spott? Was ist hier eigentlich geschehen? Dazu müssen wir zunächst beachten, in welcher Region sich dieses Drama zuträgt, nämlich in Bethel. Und wir wissen, Bethel war damals Zentrum des Götzendienstes, mit dem der König Jerobeam weite Teile Israels infiziert hatte. Das war die Taktik zur Sicherung seines Machterhalts. Und wir lesen in 1. Könige 12 ab Vers 28, und der König, also Jerobeam, hielt einen Rat und machte zwei goldene Kälber und sprach zum Volk, es ist zu viel für euch, dass ihr hinauf nach Jerusalem zieht. Das war nicht mehr sein Machtbereich. Siehe, da ist dein Gott Israel, der dich aus Ägyptenland geführt hat. Und er stellte eins dieser goldenen Kälber in Bethel auf und das andere tat er nach Dan. Und das geriet zur Sünde, denn das Volk ging hin vor das eine in Bethel und vor das andere in Dan. Das war der Kult aus Gründen des Machterhalts. Und außerdem hatte sich in Bethel der Baalskult breit gemacht und viele Anhänger gefunden. Und in diesem vergifteten geistigen Milieu waren diese jungen Leute, von denen wir hier lesen, aufgewachsen. Einige Übersetzungen erwecken den Anschein, als ob es kleine Kinder wären, die hier nochmal über die Stränge schlagen und vielleicht nachplappern, was sie zu Hause gehört haben, aber noch eigentlich gar nicht überblicken können, was sie da tun. Aber so ist es nicht. Wenn man die beiden hebräischen Begriffe anschaut, die hier gebraucht werden, in Vers 23 und in Vers 24, einmal steht da kleine Knaben und einmal steht Kinder. Wenn man diese Begriffe sich genau anschaut, dann ergibt sich ein völlig anderer Befund. Es handelt sich nämlich um Jugendliche bis junge Erwachsene, die sich hier quasi zu einer Gang zusammengefunden haben. Man kann das Alter nicht genau bis aufs Jahr eingrenzen. Warren Wirth beschreibt zwischen 12 und 30, also entscheidungsfähig. Donald Wiseman schreibt in seinem Kommentar, sie waren im frühen heiratsfähigen Alter. Und Dale Ralph Davis formuliert es in seiner Monographie so, sie sind nicht gerade dem Kindergarten entlaufen. Und nun ist es hilfreich zu sehen, wo diese Begriffe sonst in der Bibel auftauchen. Zum Beispiel die jungen Ratgeber des Rehabeam, die werden mit einem dieser Begriffe bezeichnet. Oder Salomo bezeichnet sich selbst zu Beginn seiner Amtszeit als kleiner Knabe, der noch unerfahren ist. Und in 2. Samuel 14 und 18 verwendet David diesen Begriff für seinen Sohn Absalom zu einem Zeitpunkt, als der schon längst seine Verschwörung gegen den Vater gemacht hatte. Also es ist ein klarer Befund, es handelt sich um rechtsfähige junge Erwachsene und Jugendliche, die nicht gerade vom Kindergeburtstag kommen. Und sie laufen dem Propheten auch nicht zufällig über den Weg, so nach dem Motto, sie kommen da zufällig an ihm vorbei und lassen sich von seiner nicht vorhandenen Haarpracht mal zu einem kleinen Spott verleiten. Sondern hier in Vers 23 steht, sie kamen zur Stadt heraus. Also sie durchquerten das Stadttor und gingen offensichtlich gezielt auf den Propheten zu. Sie kamen zur Stadt heraus. Und es war eine gezielte Provokation, was sie ihm dann als Parole zurufen. Alle Kereach, Kahlkopf, komm heraus. Normalerweise trugen Leute wie er eine Kopfbedeckung, wenn sie unterwegs waren. Man weiß nicht, vielleicht war er ja für seine Glatze bekannt unter dieser Kopfbedeckung. Also wir haben keinen Hinweis darauf, dass Propheten wie manche Mönche so eine Tonsur hatten. Möglicherweise hatten sich seine Haare einfach auch früher gelichtet. Das soll ja vorkommen. Und in jedem Fall verspotteten sie ihn. Und was noch deutlicher wird, wenn man das Verb anschaut, dass da steht, komm herauf, heraufkommen, alle. Vers 11 wird das hier in unserem Kapitel von Elia gesagt. Elia fuhr herauf im Wetter gen Himmel. Und dann könnte das bedeuten, komm herauf, Kahlkopf, komm, Elia ist gen Himmel gefahren, fahr doch gleich hinterher, dann werde ich auch los. Und dann steht dieses Wort noch hier in Vers 23, er ging hinauf nach Bethel und ging hinauf die Straße, und vielleicht war es auch in diesem Sinne gemeint, geh doch auf, geh doch weg, mach dich vom Acker, Kahlkopf, dann sind wir dich endlich auch hier los. Und wir müssen verstehen, das ist kein Spaß, das ist eine feindselige Drohung. Und das wird noch deutlicher, wenn man sich die Meute anschaut, die sich hier zusammengerottet hat. Vers 24 steht, da kamen zwei Bären aus dem Wald und zerrissen 42 von den jungen Männern. Es waren also noch mehr als 42. Und von den jungen Männern wurden 42 entsprechend zerrissen. So, und jetzt haben wir das ganze Bild. Hier hat sich eine Truppe von jungen Männern formiert, in denen sich die Gottlosigkeit dieser Region feindselig repräsentiert. Geprägt von Eltern, die den wahren Gott hätten kennen können, aber sich gegen ihn entschieden hatten. Die mit der Masse mitgelaufen hatten, waren die Eltern, die beim Götzendienst mitgemacht hatten. Und diese jungen Leute setzten nun fort, was die Alten begonnen hatten. Und so wird eine ganze Gesellschaft durchsetzt von einer um sich greifenden, aggressiven Ablehnung des lebendigen Gottes. Etwas Ähnliches erleben wir zurzeit auch in unserem Land. Das zunehmend von einer Zivilreligion durchsetzt wird, die das christliche Menschenbild systematisch angreift. Und wir haben das hier schon oft gesagt. Ich erinnere noch mal an die gläubigen Fußballer, die sich in letzter Zeit öffentlich zu Jesus bekannten und missioniert haben und die dafür von den sogenannten ARD-Faktenfindern schwer attackiert wurden. Oder an den Pastor, dem die Bremische Landeskirche über 4 Jahre hinweg 5% seines Gehalts wegnehmen will. Das hat der Disziplinarausschuss einfach mal so beschlossen, über 4 Jahre hinweg 5% seines Gehalts weg, um es an Organisationen umzuverteilen, die sich für die Queer- und Gender-Agenda stark machen, die gewissermaßen mit dem Geld des Pastors gegen das biblische Menschenbild streiten. Die Idee dieser Zivilreligion findet sich etwa im 18. Jahrhundert bei dem Philosophen Jean-Jacques Rousseau. Rousseau sagte damals, das Individuum, also der Einzelne, der wird erst zum Civis, erst zum wahren Bürger, das vornehme Wort dafür, citoyen. Er wird erst zum wahren Bürger durch die Übernahme eines staatlich verordneten Glaubens, der die Werte der Gemeinschaft bestimmt. Also, und in diesem Glaubenssystem schreiben die Herrschenden bzw. die Taktgeber der Zivilreligion den Bürgern vor, welche moralischen Entscheidungen gut sind, und sie verfolgen alle Abweichler als böse. Und damit, und jetzt kommen wir unserem Text schon wieder ganz nah, wird ein Klima vorbereitet, in dem Übergriffe wie neulich in Schwäbisch Gmünd möglich werden. Da fand in einem Tagungszentrum ein Kongress von Lebensschützern statt, unter dem Thema Leben, Würde. Es ging um den Schutz der Ungeborenen, es ging um die Abwehr von Euthanasie. Und dort wurde dann am 10. Mai zur Mittagszeit im Eingangsbereich des Tagungsgebäudes ein Buttersäureanschlag durchgeführt. Und die Verwaltung rechnet mit Schäden von mindestens 50.000 Euro. Die Versicherung kommt für diesen Schaden nicht auf. Was für eine Aggressivität. Und eine vergleichbare Aggressivität finden wir hier auch in unserem Text. Und man kann nicht sagen, das sind diese übereifrigen Jungen, sondern der Pöbel der Jungen reflektiert die Gottesfeindschaft der Älteren. Und wohlgemerkt, das sind Israeliten und der Ort, an dem sie leben, ist voller heiliger Geschichte, voller Tradition. Hier in Bethel hatte der Stammvater Jakob eine entscheidende Begegnung mit Gott gehabt. Das war ein Mosaikstein auf dem Weg zu seiner Bekehrung gewesen. Bethel, das Haus Gottes. Nun, der Ort hieß immer noch so, Jahrhunderte später, aber er war es nicht mehr. Und Elia und Elisa hatten darum gekämpft und kämpften darum, dass er es wieder würde. Hamilton Smith sagt in seinem Kommentar, in dem Ort, der in der Geschichte Israels als Haus Gottes bezeichnet wurde, finden wir eine Horde von Spöttern. Und er fährt fort, in unserer Zeit ist es nicht anders. Das schrecklichste Kennzeichen der letzten Tage wird das Auftreten von Spöttern innerhalb des christlichen Bekenntnisses sein. Zitat Ende. Und jetzt, wo Elia weg war, dieser Störenfried, der einen ständig auf die Gebote Gottes hinwies, der ständig das Gewissen in Unruhe versetzte, ja, was machen Sie jetzt? Versuchen Sie, die Autorität seines Nachfolgers von Beginn an zu zerstören, zu delegitimieren? In einer Zeit, wo Elisa ohnehin durch die plötzliche Einsamkeit schon vulnerabel, schon verletzbar war. In diesem Kapitel, Vers 14, Kapitel 2, Vers 14 lesen wir, er nahm den Mantel, der Elia entfallen war, also nachdem Elia von Gott abgerufen wurde auf eine ganz einzigartige Weise, und schlug ins Wasser und sprach, wo ist nun der Herr, der Gott Elias? Wo ist nun der Herr, der Gott Elias? Schwierige Zeit. Und in dieser vulnerablen Situation ist es natürlich ein probates Mittel, die Autorität von jemandem zu untergraben, indem man ihn lächerlich macht. Es gibt auch noch andere Mittel, jemanden seiner Autorität zu berauben, aber das ist ein Mittel. Und wenn die Leute nun Elisa hörten und zwangsläufig Glatzkopf dachten, wenn sie Elisa hörten und Glatzkopf dachten, dann haftete dieses Etikett an ihm und man musste sich nicht weiter mit ihm auseinandersetzen. Man musste nicht mehr auf seine Botschaft hören. Und damit wäre die erste Frage beantwortet. Nur ein bisschen Spott? Nein! Sondern gezielte Einschüchterung und Beschädigung des öffentlichen Ansehens eines Dieners des lebendigen Gottes. Gezielte Demontage durch mündige Leute, die genau wussten, was sie taten. Und die Gottesbotschaft zum Verstummen bringen wollten. Nun, Elisa hatte gewusst, worauf er sich einlässt. Danke für das Wasser, gerade in dieser Hitze. Herzlichen Dank. Elisa hatte gewusst, worauf er sich einlässt, als er in diesen Dienst eintrat. So genauso wie Jesus seine Jünger von Anfang an gewarnt hatte. Jesus hatte gesagt, wer in meinen Dienst eintritt, wer meinem Wort treu ist, wer öffentlich dazu steht, der wird einen Preis dafür bezahlen. Matthäus 10, siehe, ich sende euch wie Schafe mitten unter die Wölfe. Und so hat Paulus seine Mitarbeiter gewarnt. Er wusste ja, was sie mit ihm selbst gemacht hatten. In 2. Timotheus, das ist ja sein letzter Brief, da schreibt er das ganz ja, entwaffnend offen dem Timotheus, wo er sagt, 2. Timotheus 1, Vers 7, Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, sondern der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. Darum schäme dich nicht des Zeugnisses von unserem Herrn noch meiner, der ich sein Gefangener bin, sondern leide mit mir für das Evangelium. Das ist ein schwerer Weg, Timotheus. Und dann weiter in Kapitel 2, Vers 3, leide mit als ein guter Streiter Christi. Und dann in Vers 9, das Evangelium, dafür leide ich bis dahin, dass ich gebunden bin wie ein Übeltäter, aber Gottes Wort ist nicht gebunden. Und Paulus macht immer wieder deutlich, zu diesem Leiden haben nicht nur die Heiden beigetragen, sondern teilweise auch die eigenen Leute. In 2. Timotheus 1 schreibt Paulus, das weißt du, dass sich von mir abgewandt haben, alle, die in der Provinz Asien sind, unter ihnen Phygelus und Hermogenes. Und im letzten Kapitel seines letzten Briefes blickt der Apostel noch einmal zurück auf den Prozess, in dem er allein gelassen wurde. Kapitel 4, Vers 16, bei meinem ersten Verhör stand mir niemand bei, sondern sie verließen mich alle. Es sei ihnen nicht zugerechnet. Es gab auch Lichtblicke. Kapitel 4, Vers 11, wo er sagt, Lukas ist allein bei mir. Markus, nimm zu dir und bring ihn mit, denn er ist mir nützlich zum Dienst. Also wer sich in den Dienst des Herrn rufen lässt, der weiß, worauf er sich einlässt und der weiß, dass er attackiert werden wird. Und bei Elisa geht es früh los. Und diese öffentliche Attacke in Bethel ist nun ein Schlüsselmoment seines Dienstes. Und wir gucken sehr genau hin und fragen, wie wird er reagieren? Elia kann ihm nicht mehr helfen, der ist schon beim Herrn. Wird Elisa einknicken? Wird Elisa seine Berufung zurückgeben? Wird er vor den Beschimpfungen davonlaufen? Wird er sich vielleicht anbiedern und sagen, ach Leute, ich bin nicht ganz so wie der Elia. Ich bin die softere Version von Elia. Ihr werdet schon merken, mit mir wird es gar nicht so schlimm. Schauen wir hin, was geschieht. Vers 24, da sehen wir, wie er wirklich reagiert. Und er wandte sich um und als er sie sah, verfluchte er sie im Namen des Herrn. Und sofort drängt sich die zweite Frage auf. Nachdem wir die erste beantwortet haben, nur ein bisschen Spott, Fragezeichen. Nun die zweite Frage und unser zweiter Punkt, eine Überreaktion, Fragezeichen. Ist das eine Überreaktion, was hier in Vers 24 steht? Und er wandte sich um und als er sie sah, verfluchte er sie im Namen des Herrn. Musste der Prophet denn so heftig reagieren? Hätte er nicht erstmal das Gespräch mit den Leuten suchen sollen? Oder hätte er es nicht wie Saul machen können, kurz nach dessen Ernennung zum König, als einige ruchlose Leute sich verächtlich über ihn äußerten, da heißt es über Saul in 1. Samuel 10, er tat, als hörte er es nicht. Hätte Elisa das nicht genauso machen können? Hätte er nicht einfach so tun können, als hörte er diesen Spott der jungen Männer nicht? Allerdings, das Verfluchen ist nicht das erste hebräische Verb in diesem Satz, sondern erst das dritte. Schauen Sie, wie es davor heißt. Und er wandte sich um und sah sie an, also face to face. Und Wolfgang Bühne fragt in seinem Büchlein über Elisa, Zitat, lag in diesem Blick Elisas eine Chance zur Besinnung und Buße für die jugendlichen Spötter? Berührte dieser Blick ihr Gewissen? Hatten sie für Sekunden die Möglichkeit, für ihren Auftritt um Vergebung zu bitten? Wir wissen es nicht. Aber eines wird deutlich, wodurch diese Verfluchung motiviert war. Das sagt der Text genau. Er verfluchte sie im Namen des Herrn, im Namen Jahwes. Und die anschließende Beglaubigung durch Gott, werden wir gleich noch sehen, beweist, dass Elisa nicht getrickst hat. Also Elisa hat nicht einfach Gottes heiligen Namen benutzt, um seine eigene Eitelkeit und Ehre zu pflegen. Er hat diesen Namen nicht instrumentalisiert für seine eigenen Zwecke. Wie leicht kann uns das passieren? Dass wir sagen, um Gottes Willen und im Herzen doch von unserem Ego getrieben sind. Bei Elisa ist das eindeutig anders. Es geht ihm nicht um seinen eigenen Namen, es geht ihm auch nicht um das Gedenken an Elias Namen, sondern es geht ihm wirklich um den Namen seines treuen Herrn und Gottes, dessen Ehre diese Leute mit Füßen traten. Darum geht's. Und so hat es der Herr dann auch seinen Jüngern zugesprochen, der Herr Jesus. Er hat gesagt, wenn sie euch in eurem Dienst angreifen und verspotten, dann könnt ihr ganz getrost bleiben, denn damit greifen sie letztlich mich an. Ist auch der Wochenspruch von heute, Lukas 10, 16. Wer euch hört, der hört mich. Wer euch verachtet, der verachtet mich. Und Jesus hat es gesagt in Matthäus 10, 22. Ihr werdet gehasst werden um meines Namens willen. Und in Johannes 15 hat er das ebenfalls ab Vers 18 deutlich gemacht. Wenn euch die Welt hasst, so wisst, dass sie mich vor euch gehasst hat. Gedenkt an das Wort, das ich euch gesagt habe, der Knecht ist nicht größer als sein Herr. Haben sie mich verfolgt, werden sie euch verfolgen. Haben sie mein Wort gehalten, so werden sie eures halten. Aber das alles werden sie euch tun, um meines Namens willen. Und nun, das muss man sehr deutlich sagen, haben wir im Neuen Testament natürlich nicht die Aufgabe, die Gegner zu verfluchen, sondern wir haben die Aufgabe, sie zu segnen. Das heißt, wir haben die Aufgabe, auch sie ausdrücklich zur Umkehr zu rufen, so wie das auch in der Frage von Wolfgang Bühne angeklungen ist. Und trotzdem gibt es einen Schnittpunkt. Ein Schnittpunkt zwischen dem, was Elisa dort in Bethel praktizierte, im Namen des Herrn, und dem, was wir fast 3000 Jahre später im Namen desselben Herrn zu verkünden haben. Und das ist Gottes Gericht über den, der gegen Gott rebelliert. Das ist der Schnittpunkt. Und das ist auch die tiefste Bedeutung von Verfluchen. Er verfluchte sie. Verfluchen bedeutet nicht, dass ich jemandem aus Groll einen Fluch an den Hals wünsche. Sondern Verfluchen bedeutet im letzten ich spreche aus, dass jemand unter Gottes Gericht steht, der sich unter Gott nicht beugt. Und das ist die Verbindung zwischen dem, was Elisa damals tat und wir heute tun müssen. Zwei Beispiele aus dem Neuen Testament. Johannes der Täufer in Johannes 3, Vers 36, da sagt der Täufer, wer an den Sohn Gottes glaubt, der hat das ewige Leben. Wer aber dem Sohn nicht gehorsam ist, der wird das Leben nicht sehen, sondern der Zorn Gottes bleibt über ihm. Das ist in diesem Sinne verflucht, den Zorn Gottes auszusprechen über dem, der gegen Gott rebelliert. Und der Apostel Paulus macht es ganz ähnlich in Römer 1, Vers 18, wo er sagt, denn Gottes Zorn wird vom Himmel her offenbart über alles gottlose Wesen, und alle Ungerechtigkeit der Menschen, die die Wahrheit durch Ungerechtigkeit niederhalten. Gottes Zorn wird vom Himmel her offenbart. Erst Römer 1, Vers 18. Unmittelbar davor, in Vers 17, sagt Paulus das Gegenmittel, nennt er. Da sagt er, der Gerechte wird aus Glauben leben. Er sagt, es gibt eine Zuflucht vor diesem Zorn Gottes. Gott will dir vergeben und er hat alle Voraussetzungen geschaffen, dass du deine Schuld loswerden kannst. Er hat seinen eigenen Sohn ans Kreuz gehen lassen. Er hat für alle deine Schuld bezahlt. Er schenkt es dir wirklich gratis, wenn du zu ihm kommst und zugibst, dass du seine Vergebung brauchst und darum bittest und darum bettelst. Dann bist du raus aus dem Gefahrenbereich des Zornes Gottes, von einem Moment auf den anderen. Aber wenn du dieses Gegenmittel ablehnst, wenn du diesen Schutz nicht willst, dann bleibt dir nur noch die Botschaft von Vers 18. Gottes Zorn wird vom Himmel her offenbart über alles gottlose Wesen. Das bedeutet verfluchen. Und nein, es war keine Überreaktion von Elisa. Und den Beweis dafür liefert Gott selbst in der Art, wie er jetzt auf Elisas Verfluchung, auf Elisas Verkündung von Gottes Gericht reagiert. Und damit kommen wir schon zur letzten Frage. Die erste Frage lautete, nur ein bisschen Spott? Nein, sondern ein gezielter Angriff auf Gottes Boten. Die zweite Frage, eine Überreaktion? Nein, sondern das Aussprechen von Gottes Gericht über jene, die ihm widerstehen. Und jetzt die dritte und letzte Frage. Und wie entscheidet nun Gott? Das ist das Wichtigste. Und wie entscheidet nun Gott? Und damit entscheidet sich auch die Ausgangsfrage, ist Gott zu streng? Und jetzt sehen wir, was in Vers 24 geschieht. Da kamen zwei Bären aus dem Walde und zerrissen 42 von den, wie wir nun wissen, jungen Männern. Und Achtung, die Bären hat nicht etwa Elisa in seiner Empörung, in seinem Furor herbeigerufen. Er hat nicht gesagt, bitte jetzt schick mal die Bären, ich habe sie gewissermaßen schon aus dem Zoo da in Wartestellung gebracht und jetzt lass sie kommen. Nein, Gott hat sie selbst geschickt. Und übrigens, Gott hatte auch schon angekündigt, was geschehen könnte. Sie hätten es ahnen können in 3. Mose 26, Vers 22. Das war bekannt. 3. Mose 26, Vers 22. Hören Sie, was Gott angekündigt hat. Da sagt Gott, ich will wilde Tiere unter euch senden, die sollen eure Kinder fressen und euer Vieh zerreißen und euch vermindern und eure Straßen sollen verlassen sein. Wenn ihr abkehrt von mir, wenn ihr nicht bereit seid, Buße zu tun, ich werde wilde Tiere unter euch senden, die sollen eure Kinder fressen. Sie hätten es wissen können. Und Gott lässt nun an dieser zusammengerotteten Truppe das Gericht vollziehen, was sein Prophet angekündigt hatte. Dale Ralph Davis schreibt dazu, das Radar von Jahwes Fluch wird jene finden, die zeigen, dass sie Gott hassen, indem sie seine Diener verachten. Und so beglaube ich der Herr seinen Boten. Auch wenn das nicht in allen Fällen sofort sichtbar und spürbar wird, das wissen wir. Manchmal scheint Gott lange zu warten. Sie wissen, unsere Gemeinde fiebert mit einem treuen Pastor, unserem Pastor Jakob, der jetzt schon seit langem in einem Gefängnis im Iran sitzt. Und ich habe mich gerade noch mal erkundigt, er hat gewissermaßen 2 von 10 Jahren erst hinter sich. Das heißt, wenn sich nichts an dieser Situation ändert, wird er noch 8 Jahre da ausharren müssen. Wir beten und versuchen alles, dass das nicht sein wird. Manchmal lässt Gott auch seine treuen Leute lange auf eine Auflösung warten. Er hat seinen Weg, den wir manchmal nicht verstehen. Manchmal gibt es auch schnelle Beglaubigungen, wie es zum Beispiel bei Johannes Busch, dem Pfarrer der Bekennenden Kirche, im Kirchenkampf geschehen ist. Da hat Gott die Beeren durch eine Bananenschale ersetzt. Sie hatten den Pfarrer, der sich den Mund nicht verbieten ließ, verhaften lassen, ins Polizeipräsidium gebracht und sein Bruder berichtet dann, was dort in diesem Präsidium in Bochum geschah. Da war vom Präsidium draußen eine Treppe von 3 Stufen, die war ziemlich glatt. Sie hatten ihn abends verhaftet. Da gab es eine ziemliche Aufregung, wenn ein so bekannter Pfarrer ins Gefängnis kam. Das stand sofort in den ausländischen Zeitungen in der Schweiz, in Dänemark, in Holland. Und so war bei den Beamten dort in Bochum eine wilde Aufregung darüber, ist es richtig oder ist es nicht richtig, ihn einzusperren. Und einer schrie immer wieder, das ist richtig, den Pfaffen soll das Maul gestopft werden. Dieser Schreier ging an dem Abend noch einmal aus dem Haus heraus, aus dem Präsidium. Irgendjemand hatte dort eine Bananenschale auf die Stufen geworfen. Der Mann rutscht auf den Stufen so unselig aus, dass er mit dem Kopf hinten aufschlägt und tot ist. Und Wilhelm Busch fährt fort, können Sie sich diese Situation vorstellen? Eine halbe Stunde, nachdem er geschrien hat, den Pfaffen soll das Maul gestopft werden, liegt er tot auf der Treppe. Sie können sagen, was Sie wollen. Sie können sagen, das ist Zufall. Aber das weiß ich, dass die Staatspolizeibeamten nicht mehr an Zufall glauben. Mein Bruder sagte, da fing das mit der Seelsorge an. Da kam einer nach dem anderen völlig aufgelöst zu mir und sagte, sagen Sie, gibt es einen Gott, der töten kann? Ja, sagt er. Aber das ist noch ein Kinderspiel, auf der Treppe ausrutschen und tot sein. Aber was dann erst kommt. Mein Bruder sagte, diese paar Tage waren eine Evangelisation, wie er sie in seinem Leben noch nicht gehabt hat. Gott ersetzte dort die Bären durch eine Bananenschale. Verstehen Sie? Und in dieser Spannung leben Gottes Leute. Das schreibt schon Hebräer 11. Bei manchen lässt Gott es zu, dass sie zersägt werden und andere holt er ganz schnell triumphal aus der Notsituation heraus. Und es ist immer derselbe Gott, der seine Leute genauso lieb hat und der für jeden den richtigen Weg geht. Und das ist für uns aber kein Grund zur Furcht, denn Jesus hat gesagt in Matthäus 10, Vers 28, fürchtet euch nicht vor denen, die nur den Leib töten können. Fürchtet euch aber vielmehr vor dem, der Leib und Seele verderben kann in der Hölle. Und diese heilsame Gottesfurcht, die will der Text uns auch vermitteln, die will Gott uns vermitteln. Und wir brauchen das umso dringender, weil diese Dimension der Gottesfurcht in einem großen Teil auch der, ich sage mal so, der frommen Szene des Evangelikalismus weithin verloren gegangen ist. Aber das ist gefährlich. Das ist gefährlich für die geistliche Stabilität der Gemeinden, für das Rückenmark der Gemeinden. Und es ist gefährlich auch für die missionarische Strahlkraft unserer Gemeinden. Wenn unsere Entscheidungen mehr von pragmatischen Kriterien, mehr von menschlichem Wohlmeinen bestimmt werden, als von einer heiligen Ehrfurcht vor Gottes offenbartem Willen. Und die Konsequenz ist dann zum Beispiel, dass manche Gemeinden es gar nicht mehr wagen, Gemeindezucht zu üben, obwohl Gottes Wort das sagt. Es gar nicht mehr wagen, dazu aufzufordern, etwa sich von bestimmten Geschwistern fernzuhalten, weil sie die Gemeinde zu spalten drohen, wie es Paulus zum Beispiel sagt in Titus 3, Vers 10 oder vielen anderen Stellen. Titus 3, Vers 10, einen spalterischen Menschen meide, wenn er einmal und noch einmal ermahnt ist. Das wird oft nicht mehr gewagt. Warum? Weil auch viele Gemeinden menschliche Spannungen und vielleicht den Verlust von Spendern mehr fürchten, als dass sie sich an biblischen Prinzipien versündigen könnten, die Jesus seiner Gemeinde verbindlich gegeben hat. Gottes Beglaubigung des Elia und des Elisa hier in diesem Falle will uns Mut machen. Auch weil sie uns an andere biblische Situationen erinnert. Das ist ja kein Einzelfall, wo Gott spürbar eingegriffen hat, um zu zeigen, dass es ihm ernst ist mit seinen Geboten, ihm ernst ist mit seinen Prinzipien. Gott weiß es doch besser als wir. Denken wir zum Beispiel an diese traurige Situation in 2. Samuel 6, Vers 6 und 7. Da hatten sie die Bundeslade Gottes transportiert und sie hatten es anders gemacht, als Gott es vorgeschrieben hatte. Und dann passierte das Unglück, dass die Lade beinahe runterfiel. Und dann steht hier in 2. Samuel 6, Vers 6, und als sie zur Tenne Nachons kam, griff Usa zu und hielt die Lade Gottes fest, denn die Rinder glitten aus. Da entbrannte der Zorn des Herrn über Usa und Gott schlug ihn dort, weil er seine Hand nach der Lade ausgestreckt hatte, sodass er dort starb bei der Lade Gottes. Und es ist sehr wahrscheinlich, dass einige das später moniert haben und gesagt haben, er hat es doch nur gut gemeint. Er wollte doch die Lade schützen. Ist Gott zu streng? Aber Gott hatte deutlich erklärt, wie er die Sache sieht. Das war bekannt. 4. Mose 4, Vers 15. Hören Sie, was Gott gesagt hatte. Gott hatte gesagt, die Söhne Kehats sollen kommen, um das Heilige und all sein Gerät zu tragen. Da gehört auch die Lade dazu. Und jetzt kommt's. Sie sollen aber das Heilige selbst nicht anrühren, dass sie nicht sterben. Ist Gott zu streng? Und wir könnten jetzt so weitermachen. Und Warren Wiersbe listet in seinem Kommentar zu unserer Stelle diese ganzen Parallelfälle auf. Gottes Gericht an den Priestern, die fremdes Feuer auf den Altar brachten, 3. Mose 10. Oder denken wir an die berühmte Rotte Korach, die versuchte, das Volk Israel zu spalten. Und dann heißt es hier, dass Gott sie straft und sagt, ihr werdet erkennen, dass diese Leute den Herrn gelästert haben, nämlich weil sie versuchten, das Volk zu spalten. Und als er alle diese Worte beendet hatte, zerriss die Erde unter ihnen und tat ihren Mund auf und verschlang sie mit ihren Sippen, mit allen Menschen, die zu Korach gehielten, mit all ihrer Habe. Und sie kamen um, mitten aus der Gemeinde heraus. Ist Gott zu streng? Oder denken Sie an Achans Diebstahl. Können Sie in Josua 7 nachlesen? Nun gut, sagen einige, das war zu Zeiten des Alten Testaments. Okay, gehen wir hinüber ins Neue Testament. Gehen wir hinüber in die Zeit der aufblühenden Gemeinde. Wir haben diesen Text vorhin als Lesung gehört, Apostelgeschichte 5, Vers 1 bis 11, wo Ananias und Sapphira einen Acker verkaufen und sagen, wir spenden alles an die Gemeinde, aber entgegen dem, was sie sagen, einen Teil davon zurückbehalten. Und Gott sorgt in dieser jungen Gemeinde für ein drastisches Beispiel, dass sie auf ihre Lüge behaftet werden. Und wir haben gelesen, was passiert, dass sie dort quasi tot umfallen. Und wieder kann man sich vorstellen, dass einige gesagt haben, ach, die haben sich doch nur eine kleine Lüge geleistet. Und Mensch, die haben doch sogar eine beträchtliche Summe gespendet in dem Zusammenhang. Soll man die so vor den Kopf stoßen? Und warum musste Petrus so rigoristisch reagieren? Ging das nur, um seine Führungskraft zu bestätigen? Aber Petrus macht hier gerade deutlich, es geht nicht um etwas Menschliches. Er sagt am Ende von Vers 4, Apostelgeschichte 5, Vers 4, du hast nicht Menschen, sondern Gott belogen. Es ging nicht um Menschliches. Und am Ende steht dann das Ergebnis in Vers 11 und es kam eine große Furcht über die ganze Gemeinde und über alle, die das hörten. Und wo wir schon im Neuen Testament sind, noch ein letztes Beispiel aus dem 1. Korintherbrief, Kapitel 11, Verse 29 bis 30, wo Paulus über die Abendmahlspraxis in dieser Gemeinde spricht, wo Dinge eingerissen waren, die eindeutig gegen den Willen Gottes sind und die der Ehrfurcht vor Gott und dem Ernst der Botschaft des Abendmahls nicht entsprachen. Und dann schreibt Paulus in 1. Korinther 11, Vers 29, denn wer so isst und trinkt, dass er den Leib des Herrn nicht achtet, der isst und trinkt sich selber zum Gericht. Und darum sind auch viele Schwache und Kranke unter euch und nicht wenige sind entschlafen. Paulus sagt nicht, dass die ihre Rettung verloren haben. Das wird übrigens auch über Ananias und Sapphira nicht gesagt, dass die ihr Heil verloren haben. Aber Paulus sagt, dass Gott ein sehr deutliches Zeichen gesetzt hat und dass Menschen aufgrund der Abendmahlspraxis krank wurden oder gestorben sind. Und wieder fragen wir, ist Gott zu streng? Da lässt er Menschen krank werden und sterben, weil sie sein Mahl nicht gut oder in der rechten Weise feiern, weil sie es nicht ernst genug nehmen? Und wohlgemerkt, diese drastischen Dinge macht immer Gott selbst. Da dürfen wir uns nicht einmischen. Aber die Aufgabe der Gemeinde und ihrer Verkündigung besteht darin, dass wir an diese Situation erinnern, dass wir Gottes ganzen Ratschluss predigen und dass wir in den Grenzen handeln, die er uns aufgetragen hat, wie zum Beispiel bei der Gemeindezucht. Und natürlich müssen wir dabei immer auch auf uns selbst aufpassen, dass wir uns nicht an Gottes Stelle setzen, sondern uns unter sein Wort alle miteinander demütigen und nie vergessen, woraus Gottes Gnade uns befreit hat. Die Frage heißt am Ende, wie denkst du über Gott? Wie denkst du über Gott? Bist du im Reinen mit dem, was Gott uns in diesen Versen über sich selbst offenbart? Kennst du diese heilige Gottesfurcht, die lieber riskiert, bei Menschen in Ungnade zu fallen, als Gottes Weg zu verlassen? Oder findest du Gott eigentlich zu streng? Wie kann man mit dieser Furcht leben, ohne die Freude des Glaubens zu verlieren, ohne den Mut zum fröhlichen Handeln einzubüßen? Du, es gibt nur eine Zuflucht. Vor der Heiligkeit Gottes, vor ihrer auch bedrohenden Seite, kannst du nur zu Gott selbst flüchten. Kannst du nur zu Gott selbst flüchten, nämlich in die geöffneten Arme, die er dir in seinem Sohn entgegenstreckt. Und deshalb ist es kein Zufall, dass in diesen beiden Gerichtskapiteln des Neuen Testaments aus denen ich vorhin zitiert habe, Johannes 3, Vers 36 und Römer 1, Vers 18, dass gerade in diesen beiden Kapiteln auch die strahlendsten Aussagen über das Evangelium verankert sind. In Johannes 3, Vers 16, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzig geborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern ewiges Leben haben. Und in Römer 1, dieser wunderbare Vers, ich schäme mich des Evangeliums nicht von Christus, denn es ist eine Kraft Gottes, die alle rettet, die daran glauben. Verstehen Sie, es ist kein Zufall, dass in diesen Gerichtskapiteln so hell das Evangelium aufleuchtet, denn das ist die Zuflucht, die Gott uns gegeben hat. Und so sind wir auf den Spuren Elisas nun mitten ins Zentrum des Evangeliums gekommen, weil der Gott Elisas der Vater Jesu Christi ist. Und weil sich an dieser göttlichen Dialektik von Gnade und Gericht nichts geändert hat. Und so bleibt am Ende eine gute Testfrage. Eine Testfrage, an der du festmachen kannst, wie du wirklich über Gott denkst. Ob du sein Handeln zu streng findest oder dich getrost darunter beugst. Und diese Frage lautet, was verwundert dich mehr? Worüber staunst du mehr? Über Gottes Gericht oder über Gottes Begnadigung? Und was findest du unbegreiflicher, unfassbar? Seine Gerechtigkeit oder seine Barmherzigkeit? Worüber staunst du mehr? R.C. Sproul, der vor wenigen Jahren heimgegangene große Prediger aus den Vereinigten Staaten, er fand diese entlarvende Beobachtung in einem Erlebnis mit seinen Studenten. Und er erzählt von diesem Erlebnis in seinem großartigen Buch über die Heiligkeit Gottes. Da berichtet er, wie er einen Kurs zur Einleitung des Alten Testaments gegeben hat mit ca. 250 Studenten. Und in diesem Kurs mussten 3 kurze Papers geschrieben werden, jeweils zum Monatsende, zum 30.09., zum 31.10. und zum 30.11. Und dann nahte sozusagen die erste Abgabefrist. Und von den 250 waren ca. 25 nicht rechtzeitig fertig geworden mit ihrem Paper. Und sie fragten ängstlich, Professor Sproul, können wir es noch nachliefern? Und er sagte, ja, ich bin großzügig, gebe ein paar Tage später ab. Dann kam der 31.10., das zweite Paper. Und diesmal waren schon etwa 50 Studenten nicht rechtzeitig fertig. Und sie kamen wieder nervös, aber nicht mehr so in Panik. Und sie sagten, sorry, Professor, wir haben es nicht geschafft, war so viel los. Können wir nochmal nachliefern? Und er ließ sich wieder erweichen. Aber er sagte, beim nächsten Mal, Leute, beim nächsten Mal müsst ihr wirklich fristgerecht abgeben. Merkt es euch bitte. Und dann kam der 30.11. Und nun waren es ca. 100 Leute, die ihr Paper nicht fertig hatten und die aber diesmal schon relativ sorglos kamen und das zugaben. Ja, er sagt, sorry, Professor, wir haben es nicht geschafft, wir liefern es schon nach. Und jetzt machte R.C. Sproul wie angekündigt ernst. Er schreibt, ich nahm mein Notizbuch zur Hand und fing an, die Namen aufzuschreiben. Johnson, haben Sie Ihre Arbeit? Nein, Herr Professor, kam die Antwort. Okay, 6, sagte ich, während ich die Note eintrug. Milton, haben Sie Ihre Arbeit? Nein, Herr Professor. Ich trug wiederum die Note 6 in mein Buch ein und nun reagierten die Studenten in äußerster Heftigkeit, kam ihre Anschuldigung. Sie tobten, protestieren, schrien, das sei unfair und ungerecht. Und dann schaute ich einen aus der tobenden Menge an und fragte ihn, ob er auch denke, das sei unfair. Na, brummte er. Oh, ich sehe, sagte ich, es ist Gerechtigkeit, nach der Sie schreien. Also wenn ich mich recht erinnere, waren Sie beim letzten Termin auch schon zu spät. Ich gebe Ihnen ein 6 für die heute fällige Arbeit und die Note vom Oktober werde ich auch in eine 6 umwandeln, denn das ist es, was Sie verdienen. Sie wollen ja Gerechtigkeit. Und nun wurde er sehr kleinlaut und sagte, nein, er wäre schon dankbar, wenn er nur eine 6 bekäme. Der Schluss, den R.C. Sproul daraus zieht, ist eindeutig. Er sagt, wir haben uns an die Barmherzigkeit Gottes gewöhnt. Und jetzt ist es nur noch ein kleiner Schritt, sie auch zu fordern. Und dann fügt er hinzu, das Unverständnis von Gerechtigkeit und Gnade löst Entsetzen in uns aus, wenn wir die Geschichten wie von Usa oder auch Apostelgeschichte 5, kann man sagen, lesen. Wenn Gottes Gerechtigkeit wirkt, sind wir verletzt, weil wir meinen, er schulde uns beständige Gnade. Aber wir müssen uns davor hüten, seine Gnade als selbstverständlich hinzunehmen. Wir dürfen die Fähigkeit zum Staunen über Gottes Gnade nicht verlieren. Verstehen Sie, wir haben uns an Gottes Gnade gewöhnt, als stünde uns das selbstverständlich zu. Aber wir wundern uns über seine Gerechtigkeit. Und so möchte ich Sie fragen, worüber staunst du? Wir brauchen diesen Bericht. Wir brauchen diesen Bericht über dieses Schlüsselerlebnis Elisas, mit dem der Prophet für seine weiteren Dienste zugerüstet wurde, damit wir die Normalität von Gottes Gericht erkennen und neu staunen über das Außergewöhnliche seiner Gnade. Ich komme zum Schluss. Wir hatten versucht, seine Botschaft zu erschließen, die Botschaft dieses Textes, indem wir die drei großen Fragen aufgenommen haben, die uns aus diesem Text entgegenkommen. Ich lese ihn ein letztes Mal. Und er ging hinauf nach Bethel, und als er den Weg hinanging, kamen, jetzt wissen wir, was das heißt, junge Männer zur Stadt heraus und verspotteten ihn und sprachen zu ihm: Kahlkopf, komm herauf, Kahlkopf, komm herauf. Und er wandte sich um, und als er sie sah, verfluchte er sie im Namen des Herrn. Da kamen zwei Bären aus dem Walde und zerrissen 42 von den jungen Leuten. Erste Frage, nur ein bisschen Spott? Nein. Ein gezielter Angriff auf Gottes Boten. Zweite Frage, eine Überreaktion? Nein. Sondern das Aussprechen von Gottes Gericht über die, die ihm widerstehen. Und die dritte Frage, wie entscheidet nun Gott? Gott vollzieht sein Gericht hier und anderswo. Aber das sollte uns nicht irritieren, nicht darüber sollten wir uns wundern oder staunen, sondern wir sollten darüber staunen, dass dieser selbe Gott, wie Luther es ausdrückte, ein Backofen voller Liebe ist. Ein Backofen voller Liebe für alle, die mit dem Mut der Verzweiflung nach seiner Hilfe suchen und schreien. Wie es dann drei Kapitel später auch etwa der heidnische General Naaman erfahren sollte, als man ihn zu Elisa schickte. Der Prophet selbst brauchte jetzt erstmal einen längeren Fußmarsch, Vers 25. Von da an ging er auf den Berg Karmel und kehrte von dort nach Samaria zurück. Ausgerechnet zum Berg Karmel im Norden. Wissen Sie, hier hatte sein Ziehvater Elia Jahre zuvor seine größte geistliche Schlacht geschlagen, in der Auseinandersetzung mit den Baalspropheten. Und hier am Karmel hatte Elia die Übermacht des lebendigen Gottes erfahren. Nun, Elisas Gang zum Karmel dient nicht der Nostalgie oder weil er nochmal die Inspiration seines alten Lehrmeisters suchte, sondern sein Weg zum Karmel dient der dankbaren Erinnerung. So wie wir vielleicht die Wartburg in Eisenach besuchen und uns darüber freuen, wie Gott einen sterblichen Mann wie Martin Luther gebraucht hat, um sein Wort zu übersetzen und es in alle Welt zu verbreiten und damit das Evangelium. Und wenn wir so zur Wartburg gehen, dann stärkt das nicht unsere Verehrung für einen Gottesmann der Kirchengeschichte, sondern dann stärkt das unser Vertrauen zu Gott selbst. Und darum ging es Elisa. Elisa wusste genau, wen er jetzt brauchte, wie wir an seiner Frage in Vers 14 sehen, wo er ja gesagt hat: Wo ist nun der Herr, der Gott Elias? Elia ist längst heimgegangen, aber der Gott Elias, er ist hier an meiner Seite. Und der, ihr Lieben, ist unser Gott. Allmächtiger Gott, dafür beten wir dich an, dass du der heilige, allmächtige, gegenwärtige Gott bist. Herr, du lässt deine Boten manchmal lange warten, bevor du sichtbar eingreifst. Und doch hast du dafür die Garantie übernommen, dass keiner aus deiner Hand fallen wird, dass keiner im Gefängnis oder unter dem Druck scheitern wird. Herr, und manchmal greifst du in erstaunlicher Weise so schnell ein, wie wir es nie hätten erwarten können. Aber du bist immer derselbe. Du bist unser allmächtiger, treuer, heiliger Gott. Herr, gib uns diese wahre Gottesfurcht, diese echte Gottesfurcht in unserem persönlichen Leben und in der Gestaltung unseres Gemeindelebens. Und danke, dass wir ganz geborgen, dass wir zugleich ganz geborgen sein dürfen in der überreichen Gnade, die du uns in deinem geliebten Sohn Jesus Christus geschenkt hast. Herr Jesus, wir brauchen dich. Wir brauchen dich so sehr. Und wir flüchten uns unter deinen Schutz. Und wir loben auch deinen heiligen Namen, du wahrer Gott und lieber guter Herr. Amen.